Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Stehen wir mit 10 Exemplaren da, 10 verschiedene Titel. Und wir stehen auch nicht weit, direkt hinter dieser Mauer. Das heißt, wer möchte, kann dann nach der Lesung gerne noch selber vorbeikommen. Zu unserer Autorin Birgit Rabisch. Sie studierte in Hamburg Germanistik und Soziologie, ist und war engagiert in der Studenten-, Frauen- und Friedensbewegung, ist Trägerin des Umweltliteraturpreises NRW und hat einen Bestseller geschrieben, der Duplik Jonah 7 heißt, 178.000 verkaufte Exemplare. Leider nicht bei uns im Verlag erschienen, dafür schon ein anderer Roman, Die vier Liebeszeiten, der auch schon seine Kreise zieht, aber wir kratzen noch nicht an den 175.000. Wir hören heute Birgit Rabisch aus ihrem neuen Roman Wir kennen uns nicht und zum Roman wird sie selber was sagen. Applaus für Birgit Rabisch.
Ja, danke schön. Der neue Roman heißt Wir kennen uns nicht und es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung, die jeweils aus der Sicht der Mutter und aus der Sicht der Tochter geschildert wird. Die Mutter ist eine feministische Bestseller-Autorin, die Tochter ist Verhaltensforscherin und untersucht die Intelligenz von Raben. Wir sind alle Töchter unserer Mütter, aber die Ariane hat ein ganz besonderes Schicksal. Sie hat nämlich eine Konkurrenz zu ihrer Romantochter. Also die Tochter, die ihre Mutter in ihren autobiografischen Romanen schildert. Ich lese den Anfang des Romans, das ist aus der Sicht von der Tochter und nachher die zweite Viertelstunde lese ich dann aus der Sicht der Mutter. Die Tochter wendet sich hier direkt an die Leserinnen der Bücher ihrer Mutter und ich hoffe, man spürt, mit welcher emotionalen
Test, Wucht,
sie für sie dieses Thema behaftet ist. Gewidmet habe ich diesen Roman den Müttern, die ihre Tochter nicht verstehen und den Töchtern, denen ihre Mutter ein Rätsel ist.
Schönen guten Morgen. Ich darf Sie begrüßen
Sie
bei uns
mich.
Am BOD Books on
Sie
Demand
wissen
Stand.
Alles über
ich bin
mich.
Iris Kierberg, ich bin
von
die Leiterin Marketing und Vertrieb für unsere
Warum
Autoren.
Warum so bescheiden?
Der Kollege
ich bin
kann
sicher,
sich
Sie kennen mich schon seit meiner Zeugung. Nein, seit ich noch ein Glanz in den Augen meiner Mutter war. Ich rede schwülstig. Pardon, ich dachte, das trifft Ihr Sprachniveau. Kein Wunder, wenn ich mir so Ihre Lieblingslektüre betrachte, oder? Ich unterschätze Sie und das auch noch gewaltig. Also bitte, ich formuliere es sachlich. Sie kennen mich, seit meine Mutter anfing, darüber
genau,
nachzudenken,
mit der
wie Sie an eine anonyme Samenspende
also
herankommen könnten.
Bereit,
das werden Sie nicht leugnen.
Zu allen Fragen rund ums
Sie kannten meine Mutter ja schon, als
da,
sie noch nicht meine Mutter
heute
war.
Auch noch,
noch nicht
Vorträge.
Mal meine mich
da
planende
hier
Mutter.
Auf diesen Zettel
sie kannten
hinweisen,
sie als die kleine Lara, naseweiß und intelligenzbiestig, eine moderne Ausgabe
dann,
der Hanina.
Gehen wir nochmal in die persönliche Runde. Die Damen,
Sie
die
haben mit
die
ihr
Fotos
in jener
machen.
Phase des Heranwachsens,
Daniela,
die so schrecklich ist
für
wie
den
ihr
Messestand,
Name,
die ganze Organisation
Pubertät,
rund um die Messe, das
den
heißt
spießig,
also,
miefig, piefigen Eltern, Zentimeter um Zentimeter des Minirocks
daneben
abgerungen.
Jenny, sie ist unsere Online-Marketing-Spezialistin.
Sie haben mit der Studentin Lara die Bürger runter vom Balkon locken wollen, um den Wirtkong zu helfen.
Und
Sie haben nicht das Kapital
Runde, das
mit ihr gelesen, analysiert und diskutiert,
und Lektorat,
sondern sich
E-Book,
nur von ihr erzählen lassen,
das heißt,
wie anstrengend
alles,
anregend
zum Handwerk
es ist,
dazu gehört,
das Kapital zu lesen,
Text,
zu analysieren, zu diskutieren.
E-Book-Preise alles
Sie haben sich bei dem amüsiert, Team von, als Lara Ulrike gegen die sozialistischen Bremer, Eminenzen aufbegehrte, bevor sie sich
und,
von einem ihrer Schwänze entjungfern
Das heißt, gerade wenn es darum geht, wie kann
sie
man
haben
noch
sich
näher mit uns
immer feministischer werdende Sprache gewöhnt,
benötigt,
die patriarchalisch verhunzte Worte wie Entjungferung
dann,
ablehnte,
darf ich hier an
in der Schamlippen zu Venuslippen
mutierten,
Mann zu Frau wurde und Genossinnen sich genossen. Heute lächeln sie darüber. Ach ja, die gute alte Zeit. Sie verging im Sauseschritt und sie schritten mit. Blickten in unzählige Beziehungskisten, die Lara ihnen öffnete, ergötzten sich an Laras Sex in allen möglichen Spielarten, Sex mit Männern, Sex mit Frauen. Manchmal war es vielleicht auch Liebe oder nur ein Ansturm der Endorphine im Gehirn. Lara fabulierte wortreich, Metaphern gesättigt, auch ironisch und mit Distanz zum Erlebten. Motto, wie ich die Fallstricke des Lebens meisterte. Doch einer brachte sie ins Straucheln, der Mitte-30-Fallstrick. Er tarnte sich unter der Parole, die Fruchtbarkeitsuhr tickt, und gab ihr zu denken. Gehörte zu einem erfüllten Frauenleben nicht doch ein Kind? Schwangerschaft, Gebären, Stillen und die einzigartige Mutter-Kind-Symbiose, waren das nicht urweibliche Potenzen,
und
die es
vielleicht
auszukosten
noch mal, was
galt?
BOD rund um die
Diese
Messe
Überlegung,
noch bietet. Wir können
Lara,
natürlich
kennen
nicht
Sie
alle
gut.
unsere Bücher,
Sie haben Sie
alle
gelesen,
unsere Autoren heute
Buch
am Stand haben.
Der Autorin
wir haben
Lena
35.000 Autoren,
Pardon,
der
Bestsellerautorin
Lena
Löpersen,
Bücher, 45.000
der authentischen
Books.
Weiblichen Stimme in der deutschen
sind
Literatur.
Überall im Handel verfügbar.
Lena
und vor
Löpersens
Ich-Erzählerin
Lara ließ sie in ihre Gehirnwindung gucken und gab in farbigen
Besondere für unsere Autoren
ungeschützt
ist an der Stelle,
ihre
dass sie mehr Marge behalten können.
Sie,
das heißt,
geben sie es
Bücher,
doch zu,
die über unseren Shop
für die
verkauft
Gedanken
werden und nicht
Autorin
über die üblichen
hielten.
Vertriebsstellen, natürlich alle im Buchhandel
Lena
verfügbar,
Löpersens Gedanken
bei den großen
Online-Shops, sich jedoch
die Autoren
vor allem mit der leicht gesunkenen
doppelt,
Auflage ihres
einerseits
dritten
Buches. Sehen, was
das Interesse ihrer Leserinnen
ihre
an Laras Liebesverwicklungen ließ nach.
Mehr
Etwas
vom,
Neues musste hier.
Verkaufspreis
das Abenteuerkind.
Dementsprechend, wir sehen hier,
Lena würde sich auf dieses Abenteuer
aus
einlassen,
sich
um hautnah von
das
Laras Erleben erzählen zu können. Denn nichts schenkt der Literatur so viel Lebendigkeit wie das Leben. So wurde ich ein Glanz in den Augen meiner Mutter. Der Glanz der guten Hoffnung auf höhere Auflagenzahlen. Und ihre Rechnung ging auf. Der Cliffhanger am Ende des vierten Buches, wird Lara sich für ein Kind entscheiden und wenn ja, von wem? Hat sie zuverlässig zum Kauf des fünften Buches von Lena Löbersen verführt. Stimmt's? Am Anfang waren sie empört, als sie lesen mussten, dass die Frage von wem keine Antwort finden würde, weil Lara zwar ein Kind wollte, aber keinen Vater dazu. Auch fanden sie die Passagen des Buches über die Jungfernzeugung in Biologie und Mythos langweilig und überflüssig, denn Lara war ja doch auf ein männliches Dazutun angewiesen. Spannend zu lesen wurde es dann, wie es Lara gelang, einen befreundeten Gynäkologen zu überreden, ihr in seiner Praxis heimlich die Spermien eines anonymen Spenders dazuzutun. Spätestens da ließen sie sich wieder vom Sog des gerühmten Löbersen-Sounds in die Story hineinziehen. Sie haben noch die Szene im Kopf, wie Lara auf dem berüchtigten Stuhl vor ihrem Gynäkologenfreund lag, mit gespreizten Beinen und klaffender Vulva, wie er die Spermien durch einen Katheter in ihre Gebärmutter spritzte, wie sie von der grandiosen Vorstellung gepackt wurden, jetzt, genau jetzt, passiert es. Nothing turns into one, ließ meine Mutter ihre Lara in diesem schicksalsträchtigen Moment denken. Sie selbst hat eigentlich nur leichten Ärger verspürt, als ich gezeugt wurde, weil sie im ungeheizten Behandlungszimmer fröstelte. Der Lebensspender im weißen Kittel sei unfähig gewesen, die automatische Temperaturdrosselung am Sonntag auszustellen, mokierte sie sich. Ich habe sie nur dieses eine Mal nach meiner Herkunft gefragt. Ich war 14. Ich hatte angefangen, ihre Bücher zu lesen. Ich wollte die Frau kennenlernen, gegen die ich mit der ungezügelten Wut meiner jungen Jahre aufbegehrte. Auch ich war damals so naiv wie sie und habe geglaubt, durch Lara könnte ich etwas über ihre Schöpferin Lena erfahren. Ich lernte Lara als eine Frau kennen, die trotz all ihrer Macken sympathisch war, und ich kann gut nachvollziehen, wie sie sich damals mit ihr über den positiven Schwangerschaftstest gefreut haben. Sie lächeln, sie gestehen, sich ganz mit ihr identifiziert zu haben. Natürlich. Sie haben zusammen mit ihr stolz den prallen Bauch der Welt entgegengestreckt, ihn provozierend in einen Lesbenbuchladen getragen, den angeblich gebärneidigen Männern von der neuen Mütterlichkeit vorgeschwärmt. Sie waren bei der Vorbereitung für die Hausgeburt dabei, bei den Gesprächen mit der Hebamme, ausgebildet in den USA in Spiritual Midwifery. Sie haben bei Laras Wehen mitgeatmet, das buddhistische Om gesungen, lange, laut, immer wieder Om, um das Kind auf die Welt zu bringen. Aber es kam nicht, wollte nicht, blieb stecken. Notruf, Krankenwagen, Uniklinik, Kaiserschnitt. Diana war da. Fortsetzung im nächsten Band. Lara als Mutter, Lara und ihre kleine Tochter Diana. Freuen Sie sich schon auf dieses aufregende Kapitel in Laras Leben. Lesen Sie Szenen von beeindruckender Unmittelbarkeit, gestaltet von Lena Löpersen, der Autorin für Die neue Frau. Sie freuten sich auf diesen nächsten Band, aber sie mussten länger als gewöhnlich warten, denn ich war da. Ich lag in den Armen meiner Mutter und kniff die Augen zu, weil der Arzt eine desinfizierende Lösung hineingeträufelt hatte. Kein Blickaustausch war möglich mit dem Neugeborenen, nein, der Neugeborenen. Also auch kein Bonding, dieser Moment, in dem die unzerstörbare Mutterliebe entsteht, wie es die spirituellen Hebammenweisheiten verkündet hatten. Auch auf die Probleme mit dem Milchfluss, der ihren Brüsten nicht entströmen wollte, war sie nicht vorbereitet. Schon gar nicht auf die schlaflosen Nächte mit einem schreienden Spuckling auf dem Arm, der ihr die Blusen versaute. Eigentlich hatte sie da schon genug vom Abenteuerkind, davon bin ich überzeugt. Ein furchtbares Kind sei ich gewesen, hat sie mir bei unseren späteren Fehden vorgeworfen. Immer fordernd, nie zufrieden, jede, aber auch wirklich jede Kinderkrankheit hätte ich mir angelacht. Meine Trotzanfälle seien zum Davonlaufen gewesen, mein Stottern im Grundschulalter geradezu peinlich für sie, eine Frau der Sprache. So, das ist der erste Abschnitt aus der Sicht der Tochter erzählt, und jetzt lese ich einen Abschnitt aus der Sicht der Mutter Lena. Eine Woche nach Arianes Abitur stand ein Möbelwagen vor der Tür, als Lena gerade von einer erfolgreichen Lesereise aus Frankreich zurückkam. Die Übersetzung ihres Buches »Noch einmal neu anfangen« ins Französische war ein voller Erfolg. Auch die Französinnen lasen gern etwas über das Glück einer Liebe jenseits der magischen Grenze der Wechseljahre. Im Gepäck hatte sie ein unverschämt teures, aber traumhaftes Modellkleid aus Paris, das sie ihrer Tochter für den Abiball schenken wollte. Zusammen mit ihrer Freundin Ingrid machten sie sich im Geheimen lustig über den Aufstand, den die jungen Leute mit der Abiturfeier veranstalteten. Ein Ballsaal mit Kristalllüstern war angemietet worden, das Schulorchester probte, Sketche wurden geschrieben, Standardtänze eingeübt und natürlich war am Abend des großen Ereignisses festliche Abendgarderobe angesagt. Lena erinnerte sich daran, dass sie ihr Zeugnis damals einfach im Schulbüro abgeholt hatte. Vielen Dank und auf Nimmerwiedersehen. Dabei war es ein wahrhaft hart erkämpftes Abitur gewesen, nach 3 Jahren Abendgymnasium zusätzlich zu ihrer Arbeit als Buchhändlerin. Doch im Juli 1967 herrschte schon der Geist von 68. Und eine pompöse Feier mit Walzer und gestelzten Reden ihrer alten Pauker war überhaupt nicht angesagt. Sie feierten in einem Partykeller mit Lambiance und Kartoffelsalat, mit den Stones und ohne Lehrer. Und es war toll. Warum die neue Generation nun wieder die alten Konventionen aus dem Verlies der Geschichte hervorholte, war Lena ein Rätsel. Würde der Direktor die jungen Damen vielleicht auch noch mit einem Handkuss verabschieden? Aber bitte, da Ariane es unbedingt wollte, sollte sie ihr Abendkleid haben und Lena würde sich ihr zu Ehren auch in Schale werfen, damit es hinterher nicht wieder hieß, sie blamiere sie. Eigentlich konnte ihre Tochter doch wirklich stolz sein, eine so berühmte Mutter zu haben. Aber nein, stattdessen musste Lena sich anhören, ihre Bücher seien indiskret, ordinär und peinlich und machten Ariane zum Gespött ihrer Klassenkameraden. Wie war bloß bei der allgegenwärtigen Sexualisierung in den Medien diese 50er Jahre Verklemmtheit wieder über die neue Generation gekommen? Die Scham ist nicht vorbei. Aber sie würde nicht wieder eine Diskussion mit Ariane über die Lächerlichkeit dieses ganzen Abiball-Zirkus anzetteln. Ihr zuliebe würde sie ihn ohne einen einzigen kritischen Kommentar mitmachen. Wenn das nicht wahre Mutterliebe ist. Im Wohlgefühl ihrer guten Vorsätze betrat Lena ihre Villa. Sie wunderte sich über die weit offenstehende Tür, doch da kam Ariane schon die Treppe vom ersten Stock herunter. In der Hand hielt sie ihre Schreibtischlampe. Lena stellte ihr Gepäck ab und sah ihre Tochter irritiert an, die ebenso irritiert fragte, hallo, Lena, wolltest du nicht erst morgen zurückkommen? Nein, wollte ich nicht. Was geht hier vor, wenn ich fragen darf? Ich ziehe aus. Lena verschlug es die Sprache. Sie hielt sich am Treppenpfosten fest, starrte Ariane an. Die starrte zurück. Lena verlor das Blickduell, schlug als erste die Augen nieder, bevor sie Ariane erneut fixierte und mit gezügelter Wut hervorstieß. »Ach, so ist das. Meine Tochter zieht aus. Einfach so, ohne mich zu fragen, ohne mit mir zu sprechen.« »Du warst nicht da, falls ich dich erinnern darf. Von der Erfindung des Telefons hast du noch nichts gehört?« »Sei so nett und geh zur Seite. Mein Freund wartet nicht gern.« Ariane drängelte sich an Lena vorbei und brachte die Schreibtischlampe zum Möbelwagen. Lena sah ihr nach, sah eine Hand aus dem Laderaum die Lampe ergreifen, sah ihre Tochter lächeln und etwas sagen, sah, wie sie sich umdrehte und zurückkam. Bevor Ariane das Haus wieder erreichte, ging Lena mit schnellen Schritten in ihr Wohnzimmer, schloss die Tür hinter sich und ließ sich aufs Sofa fallen. Lena lächelte bitter, Ende einer Dienstfahrt. Lena lächelt bitter und lenkt ihren Blick wieder auf das Vogelhäuschen. Noch hat sich kein Vogel herangetraut, obwohl der Rabe sich nicht mehr blicken lässt und nach Arianes Worten auch keinerlei Gefahr für andere Vögel darstellt. Von wegen, Raben sind Nesträuber. Aber jetzt ist tiefster Winter und keine Brutzeit, das gibt auch Lena zu. Wie sie damals zugab, dass sie sich während Arianes letztem Schuljahr vielleicht nicht genug Zeit für ihre Tochter genommen hatte. Aber sie war so erfüllt gewesen von ihrer frischen Liebe zu Lothar, so in Anspruch genommen von ihrer Arbeit an ihrem Roman »Noch einmal neu anfangen«, dass ihre fast erwachsene Tochter kaum noch in ihr Blickfeld geriet. Sie hat's ja auch regelrecht vermieden. Ariane hatte ihr schon vor Jahren den Zutritt zu ihren beiden Zimmern im ersten Stock verboten und schloss immer sorgfältig die Türen ab. Nicht einmal der Putzmann durfte hinein. Hätte ich mich nie darauf einlassen dürfen? Aber Lena wollte ja eine selbstständige Tochter, hatte von Anfang an größten Wert darauf gelegt. Ariane sollte nicht in einem engen Korsett von vorgeschriebenen Verhaltensweisen aufwachsen müssen wie sie selbst. Wie hab ich um meinen Weg kämpfen müssen? Sie wollte ein möglichst gleichberechtigtes, ja freundschaftliches Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, keine Hierarchie. Darum ließ sie sich auch nicht Mutti oder Mama nennen. Lena und Ariane, eigenständige Persönlichkeiten. Das waren sie. Und auf der Ebene hatten sie immer miteinander verkehrt. Nur Ariane verkehrte nicht mehr. Und wenn, dann provozierte sie ihre Mutter, zum Beispiel, indem sie sie süffisant Mutti nannte. Da läuft's mir kalt den Rücken runter. Mutti, in dem Wort schwang für Lena all das mit, was sie ablehnte. Kinder, Küche, Kirche, Abhängigkeit, Asexualität, Aufopferung, Geistlosigkeit, Glucke, Genügsamkeit. Nicht mit mir. Aber Provokationen gehören nun mal zur Pubertät, versuchte Lena sich zu beruhigen. Eigentlich verlief also alles ganz normal und sie machte sich nur mal wieder viel zu viele Gedanken um ihre Tochter. Dein Kind, das rätselhafte Wesen. Auch Arianes unangekündigten Auszug versuchte sie nach dem ersten Schock als Loslösungsphänomen der unbeholfenen Art einzuordnen und überreichte ihr doch noch das Pariser Modellkleid, obwohl sie es im ersten Zorn in die Altkleidersammlung geben wollte. Ariane bedankte sich verlegen und murmelte, sie werde es leider gar nicht brauchen, da sie nicht extra wegen der Abi-Feier wieder aus München zurückkommen wolle. Das Zeugnis hole ich mir dann später im Schulbüro ab. Ja, soweit der Auszug aus dem Roman. Ja, soll, nö, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle, weil es hier so ein Abschnitt ist. Und ich werde gleich hier am Stand das Buch signieren, wenn es jemand haben möchte. Danach bin ich auch noch drüben am Duo-Tinkter-Stand. Der Verlag ist ja gleich gegenüber. Ich habe auch Lust auf Gespräche mit Ihnen. Also wenn Sie wollen, kommen Sie gerne dort drüben mit.
Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Kommen. Und ich erfülle meine Verlegerpflicht. Der Büchertisch ist da drüben und wie gesagt, unser Stand dann auch. Und wir würden uns freuen, wenn noch der eine oder andere vorbeikommt. Vielen Dank fürs Kommen.
Schon, genau. Dann hole ich die nach vorne, die Mikros. Ich muss noch mal achten.
Nehm lieber diese hier. Okay. Das hat gestern...
aber auch nicht so viel Höhe. Das machen wir mal so. Nehmen wir das noch. Okay, dann mache ich das eine mal hier hin. Weiß ich, ich bin schon dabei, das Brücke auf eure Bedürfnisse auszurichten. Was ich auch gleich brauche, ist einmal euer Leseexemplar, damit ich es einfach umhabe. Leid es mir kurz. Ja, so, ich glaube, so ungefähr, ne? Insa, meine Höhe. Ja. Ja, ist gut. So. Ja, okay, ich mache meine Höhe. Das ist gut. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitte? Ja, 4 steht da. 1, 2, 3, oh ja, es ist die 4. Wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Buchmessen Samstag. Ich begrüße Sie und euch sehr, sehr herzlich. Mein Name ist Carsten Strack. Es gibt einen großen Vorteil, ich werde jetzt gleich nicht lesen. Ich bin nur der Verleger der beiden Frauen, die gleich lesen werden. Und ich freue mich unfassbar, dass ihr beiden heute Morgen da seid. Es gab auch schon richtig Verwicklungen auf dem Hinweg. Insa wäre fast in Bitterfeld gestrandet. Es war also schon bitter. Entschuldigung. Auf jeden Fall ist es so, die beiden haben frische Bücher dabei. Und zwar Bücher, die nicht nur gut aussehen, sondern auch einen guten Titel haben. Insa Kohler wird jetzt gleich lesen, Passagen aus ihrem Buch Leben auf Spaßflamme. Und Annika Blanke wird lesen aus ihrem wunderschönen Buch Neulich war gestern noch heute. Und der absolute Clou, am Ende werden die beiden einen Teamtext machen, da werden sie hier zusammen auf der Bühne sein. Und wenn euch das dann gut gefallen hat, dann kommt doch bitte mit uns an den Stand, das ist der Stand von Lektora, da hinten G109, da signieren die Autorinnen unglaublich gerne Bücher, die ihr vorher kauft. Ihr könnt die allerdings auch bei dem absolut gut aussehenden Matthias kaufen, der da vorne hinter dieser Wand am Büchertisch steht. Auch dort gibt es die Bücher. Und was ich möchte jetzt einmal einen Applaus für beide Poetinnen. Macht mal bitte einen Riesenlärm für Annika Blanke und Insa Kohler.
Ja, schönen guten Morgen. Wir freuen uns total, hier zu sein. Also ich habe tatsächlich diesen Anfängerfehler begangen und bin von Berlin nach Leipzig Messe über Bitterfeld gefahren. Ich kann das niemandem empfehlen. Also der Zug, der da ankam, war schon richtig, richtig voll. Und die Bahn sagte dann, ja, nehmen Sie doch einfach den nächsten Takt. Und das fand ich sehr lustig, weil der fährt in einer Stunde. Ja, und das hat mich aber schon ein bisschen in die Stimmung für meinen ersten Text, den ich heute vorlesen möchte, gebracht. Da geht es nämlich um die Apokalypse. Und die Geschichte heißt, stell dir vor, es ist Weltuntergang und du hast keine frische Unterhose an. Meine Oma räumt jeden Abend vor dem Schlafengehen die ganze Wohnung auf, immer alles. Sie lässt nie auch nur ein unabgewaschenes Wasserglas in der Spüle stehen. Es könnte ja sein, dass nachts mal der Notarzt kommen muss und was soll der dann denken, wie das hier aussieht? Ich habe Oma schon öfter erklärt, dass das Profis sind und die im Notfall sicher auch Menschen wiederbeleben, die keine frische Unterhose anhaben. Aber Oma ist über 80 und hat das immer so gemacht. Ich denke da ja genau andersrum. Ich denke, warum soll ich die Bude aufräumen? Es könnte ja sein, dass schon morgen die Welt untergeht und dann hätte ich meine Zeit mit dem Abwasch verschwendet. Das ist doch immer so. Hat man gerade die Fenster geputzt, regnet es. Hat man ein frisches T-Shirt an, saut man sich ein. So eine Apokalypse findet sicher auch dann statt, wenn ich alles picobello aufgeräumt habe und es mir gerade überhaupt nicht passt. Was danach noch übrig bleiben wird, weiß man natürlich nicht. Wenn alles in die Luft geflogen und verpufft ist, bis auf Omas frisch geputzte Küche, ist das natürlich super. Wenn die dann nämlich später von irgendwelchen Archäologen Aliens gefunden wird, haben die direkt einen guten Eindruck von uns. Diese saubere, gepflegte Menschenrasse hat immer alles aufgeräumt, da sind die sicher stark beeindruckt. Doch vermutlich wissen diese Aliens längst, dass wir alle dreckige Vollidioten sind. Wenn unsere Welt untergeht, sind wir wahrscheinlich selbst dran schuld. Wir machen seit Jahren den Planeten, auf dem wir leben, kaputt. Kein Tier ist so dämlich, seinen eigenen Lebensraum zu zerstören. Nebenbei sind wir auf der Suche nach intelligentem Leben im All. Ich bin mir sicher, es muss irgendwo intelligenteres Leben geben, denn ich bin von dem hier auf der Erde oft echt nicht überzeugt. Und wenn dieses intelligente Leben da draußen ebenfalls auf der Suche nach intelligentem Leben ist, wundert es mich nicht, dass die uns noch nicht kontaktiert haben. Wir sind einfach volle Möhre durch deren IQ-Test gerasselt. Und zwar zu Recht. Wenn man wissen will, wie blöd die Menschheit wirklich ist, reicht ein einfacher Blick ins Internet. Und ich fürchte, das wird auch das sein, was am Ende von uns übrig bleibt. Sobald wir unseren Planeten selbst in die Luft gejagt haben, finden diese hochintelligenten Archäologen-Aliens sicher diesen ganzen Scheiß, den wir im Internet gepostet haben. Wir haben noch die Höhlenmalerei unserer Vorfahren gefunden. Unsere Nachfahren finden YouTube-Videos, in denen Katzen sich vor Gurken erschrecken.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.